Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
August 2002. Der Regen fällt und die Pegel steigen. In Bayern und entlang der Elbe. Die Flut kommt.
Man steht davor und versucht es zu nicht zu verarbeiten, aber einfach nur zu begreifen.
Wir suchen hier zurzeit an 2 bis 3 Stellen hier den Damm so weit zu erhöhen, dass er nicht durchdrückt.
Wenn da jetzt jeder drauf rumlatscht, ist das Problem, dass der Rasen dann im Arsch ist und wenn der aufweicht, dann hält hier nichts.
Die Hochwasserwelle aus dem Jahr 2002 setzte Dörfer und Städte unter Wasser, sie unterspülte Straßen und riss Brücken fort. Milliardenbeträge sind seitdem in den Hochwasserschutz geflossen, in Deiche, Betonmauern und Spundwände. Aber verlagern diese Bauwerke nicht bloß das Problem stromabwärts, während sie gleichzeitig die Anlieger in einer trügerischen Sicherheit wiegen? Denn ein 100%iger Schutz wird niemals existieren. Dem Fluss mehr Raum zu geben durch natürliche Überschwemmungsflächen, das wäre eine Alternative dazu. Doch sie scheitert oft an der dichten Bebauung. Wie kann ein umfassender Hochwasserschutz in Deutschland 15 Jahre nach der Flut an der Elbe aussehen? Darum soll es heute gehen. Im Studio begrüßt sie ganz herzlich Arndt Reuning. Wie ist unser Land aufgestellt, wenn es um den Hochwasserschutz entlang der Flüsse geht? Diese Frage möchte ich gleich zu Beginn weitergeben an jemanden, der sich damit auskennt, an Jürgen Jensen, Professor an der Universität Siegen. Dort leitet er das Forschungsinstitut Wasser und Umwelt. Und das ist seine Antwort.
Als institutionelle Aufgabe ist der Hochwasserschutz aus meiner Sicht relativ gut aufgestellt. Allerdings in den Bereichen, wo wir weniger mit Hochwasser rechnen, da sehe ich durchaus Bedarf. Das ist eben das Problem. Dort, wo Risikobewusstsein nicht vorhanden ist, dort gibt es definitiv auch Nachbesserungsbedarf.
Das ist der Fall an vielleicht kleinen Flüssen, wo auch nicht so oft ein Hochwasser auftritt?
Ja, man muss immer bedenken, aus jedem kleinen idyllischen Bach kann ein reißender, bösartiger Hochwasserstrom werden. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst und leider auch nicht immer in den zuständigen Behörden, Verwaltung so bewusst. Diese Erfahrung machen wir in den letzten Jahren mehr und mehr, dass in Bereichen, wo keine großen Ereignisse in der Vergangenheit aufgetreten sind, dass wir dann scheinbar sehr überrascht sind. Gerade bei kleineren Flüssen, ja, ist das Bewusstsein nicht sehr ausgeprägt und dort könnte man sehr viel mehr im Bereich des technischen Hochwasserschutzes machen. Da ist also aus meiner Sicht noch deutlich Nachholbedarf.
Ja, viele der Deiche entlang der Gewässer wurden ja nicht erst gestern errichtet. Sie sind teilweise sehr alt. In welchem Zustand befinden sich diese Bauwerke denn?
Ja, das ist eben sehr unterschiedlich. Deichbau an der Küste kennen wir seit 1000 Jahren und ich denke, das wird im Binnenbereich nicht anders sein, dass viele dieser Bauwerke eine lange, lange Geschichte haben, die bis in die Regulierung des Rheins zurückgeht und man eben mit kleinen dammartigen Bauwerken eben nach und nach auch größere Dämme, Deiche gebaut hat. Insofern, sie bestehen nach wie vor aus dem gleichen Material und manche dieser Deiche sind tatsächlich in einem Zustand, wo wirklich über Jahrzehnte nichts gemacht wurde. Das haben wir leider auch zur Kenntnis nehmen müssen bei einigen Hochwasserereignissen in den letzten Jahren, dass man schlichtweg, ich will nicht sagen, vergessen hat, diese Deiche instand zu setzen. Aber de facto war es wohl so. Also hier gibt es durchaus viele Möglichkeiten, diese Bauwerke zu verbessern, robuster, widerstandsfähiger zu machen, um eben auch lang anhaltende Hochwässern standzuhalten. Also hier sehe ich durchaus noch viele Möglichkeiten der Verbesserung.
Schauen wir uns das doch einmal im Detail an. Welche technischen Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, die Sicherheit solcher Deiche zu erhöhen?
Also grundsätzlich ist es natürlich die verbesserte Konstruktion, das heißt die Deiche etwas breiter und höher zu gestalten, vielleicht auch flacher an der einen oder anderen Stelle. Aber neben diesen eher klassischen Methoden haben wir natürlich auch Möglichkeiten, diese Deiche mit aufgesetzten Schutzkonstruktionen zu versehen, Hochwasserschutzmauern oder auch aufblasbare Systeme, schlauchartige Systeme, die einen zusätzlichen Schutz darstellen. Und wenn wir uns das weiter vorstellen, kann man natürlich auch Deiche mit Sensorik ausstatten, sodass man diese Deiche mit einem Frühwarnsystem ausstattet und im Belastungsfall sehr frühzeitig Handlungsbedarf erkennen kann. Sensoren, die zum Beispiel Sickerungsraten aufnehmen, Bewegungen aufnehmen oder irgendwelche kritischen Veränderungen innerhalb des Deiches, das vielleicht sogar verbunden mit Geotextilien, also moderne Baustoffe, die auch zur Verbesserung des Hochwasserschutzes an Damm- und deichartigen Bauwerken beitragen können.
Soweit vorerst Professor Jürgen Jensen von der Universität Siegen. Und es klang ja bereits an, je höher die Deichkrone, desto breiter der Fuß, die Basis des Bollwerks gegen die Flut. Das scheint eine der grundlegenden Regeln zu sein beim Deichbau. Aber die Stabilität eines Deichs lässt sich auch noch durch eine andere Stellschraube erhöhen, nämlich durch das Material, aus dem er aufgebaut ist. Mein Kollege Piotr Heller hat sich an der TU Darmstadt angeschaut, wie das aussehen könnte.
Das wasserbauliche Forschungslabor der TU Darmstadt ist eine riesige Halle. An mehreren Modellen simulieren die Wissenschaftler hier, wie Wassermassen auf Bauwerke einwirken oder wie Staudämme Flussbetten verändern. Geht man hier eine schmale Treppe in den Keller hinunter, wird es ein wenig ruhiger. Und plötzlich steht man vor etwas, das an ein großes Aquarium erinnert. Doch hinter dem Glas befinden sich keine Fische, sondern der Querschnitt eines Deiches. Es ist die Tiefrinne des Labors, mit der Sirko Lehmann an der Zukunft des Hochwasserschutzes forscht.
Unsere Tiefrinne, die ist 30 Meter lang, ist auf einer Länge von 7 Meter verglast. Da stehen wir jetzt gerade davor. Da konnten wir einen ungefähr 2 Meter hohen Deichquerschnitt einbauen.
Und dieser Deichquerschnitt ist gerade in Betrieb. Links von ihm steht das Wasser in der Tiefrinne bis fast zu seiner Krone, rechts ist keines. Dieses Modell trotzt also, wie ein echter Deich, dem Wasserdruck. Doch anders als ein echter Deich besteht es nicht aus Sand, der mit Kleiboden, also getrocknetem Schlick, bedeckt und somit abgedichtet ist. Nein, dieses Modell ist aus einem sogenannten zementstabilisierten Bodengemisch gebaut.
Prinzipiell funktioniert das genauso wie der Beton, den man so kennt, wo man Wasser, Sand und Zement zusammen macht. Nur, dass wir in dem Fall jetzt hier einen Altdeichbaustoff genommen haben und dem haben wir jetzt Kalk und Zement beigemengt. Und es entsteht ein Baustoff, den man auch fast als Erdbeton bezeichnen könnte, der einfach ähnliche Eigenschaften wie ein Beton hat, aber natürlich jetzt kein rein fester Beton ist.
Aus diesem Stoff könnte man stabilere Deiche bauen und sie dadurch steiler konstruieren als heute. Das hätte etwa dann Vorteile, wenn man Deiche aufstocken will. Heute muss man sie dafür auch breiter machen, was zu Problemen mit anliegenden Grundstücken führen kann. Manchmal ist einfach kein Platz da. Mit dem neuen Material könnte man die Deiche also höher bauen, ohne ihre Basis zu verbreitern. Oder besser gesagt, vielleicht könnte man das tun. Denn bevor es soweit ist, müssen die Forscher herausfinden, ob sich der zementstabilisierte Boden überhaupt für den Deichbau eignet. Sirko Lehmann deutet auf das Modell hinter der Glasscheibe.
Da, wo jetzt diese Markierungen durch diese Klebezettel sind, sind sogenannte Drucksensoren eingebaut, die uns einfach den Wasserdruck an der Stelle ausgeben, mit dem wir wieder einen Rückschluss ziehen können auf eine sogenannte Sickerlinie, die sich in so einem Erddeich immer ausbilden muss.
So können die Forscher genau erkennen, wo das Wasser durch den Deich sickert. Eine andere Frage ist, was passiert, wenn Wasser über den Deich strömt? Sirko Lehmann leitet nun noch mehr Wasser in die Rinne.
In dem Fall haben wir jetzt hier so 90 Liter pro Sekunde, die da lang fließen. Und wenn wir das uns jetzt hier drüben angucken, dann sieht man, dass da der Wasserspiegel steigt. Und je weiter er nun steigt, dann fängt er natürlich jetzt irgendwann an, diesen Deich zu überströmen.
Die Forscher messen mit Infrarotsensoren, wie viel Wasser über den Deich fließt und können so die Kräfte ausrechnen, die auf das Modell wirken. Die Ergebnisse nach dem ersten Jahr dieser Forschung sind vielversprechend. Das Modell lässt sich längere Zeit mit Wasser überströmen und geht dabei nicht kaputt. Doch solche Versuche alleine reichen nicht, um das Material im Deichbau zu etablieren.
Zukünftig planen wir auf dem Gelände der Deichmeisterei in Biebesheim eine bestehende Versuchseinrichtung zu reaktivieren. Und diese Versuchseinrichtung beherbergt bereits einen Deichquerschnitt. Und wir wollen zumindest Teile dieses Querschnitts jetzt auch zementstabilisiert aufbauen, um prüfen zu können, die Ergebnisse, die wir hier in der Rinne erhalten haben, lassen sie sich denn im Großmaßstab auch umsetzen? Kann man das bautechnisch da so herstellen? Wie verhalten sich vielleicht dann auch Wühltiere? Werden die diesen Bereich meiden oder werden sie da bewusst jetzt gerade loslegen?
Es werden also noch einige Jahre vergehen, bis solche Fragen geklärt sind und das zementstabilisierte Bodengemisch vielleicht im Hochwasserschutz zum Einsatz kommt.
Sagt Piotr Heller, und von der Zukunft werfen wir erneut einen Blick auf die Vergangenheit, auf das Jahr 2002.
Wir können einschätzen, dass die Verbindungsstraße zu den Bayerwerken sicher ist. Kritisch ist der Bereich vom Wasserwerk bis zur Eisenbahnlinie Bitterfeld, Berlin. Problem ist derzeit, dass wir noch Sandsäcke brauchen. Wir brauchen eine Sandsäcke. Sie sehen, die Sandlieferung läuft reibungslos. Das Problem ist, um genügend Sandsäcke zu bekommen.
Es ist noch nie da gewesen, Und insofern kann auch niemand ganz genau voraussagen, wie sich die Wassermassen dann in der Ortslage und wie hoch bewegen werden. Ja, es muss praktisch durch Dessau durch, das Wasser.
Ich sage, wenn es woanders war, da hat man sich nicht ganz so den Kopf gemacht. Aber jetzt, wenn es einen selber hier betrifft.
Ja, wir müssen hier raus. Denn es ist mulmig, ja.
Zurzeit haben wir an zwei Stellen ein paar Sickerstellen, aber die sind für uns nicht so gefährlich, da noch klares Wasser fließt.
Es sind gewaltige Lasten, die im Falle eines Hochwassers auf die Deiche einwirken. Heißt das vielleicht einfach nur, wir müssen die Deiche bloß fest genug, stabil genug, hoch genug errichten, damit sie ausreichende Sicherheit gewährleisten? Dazu noch einmal Professor Jürgen Jensen von der Universität Siegen.
Das ist technisch etwas anspruchsvoller. Wir haben eben sehr unterschiedliche Hochwassersituationen. Es gibt Flusssysteme, an denen das Hochwasser ja über Tage auf einer sehr hohen Höhe ansteht. Und das heißt, diese Deiche können dann durchweicht, durchsickert werden und unterliegen anderen Schadensprozessen als Deichen, die eben nur kurzfristig belastet werden. Dazu kommen andere Belastungssituationen. Die Strömung ist oft kritisch, beziehungsweise wenn breite Flüsse vorhanden sind, dann kann auch bei diesen Hochwassereignissen können kleine Wellen dazukommen oder Strömungsbelastungen. Und diese Wellen sind dann eine zusätzliche Belastung, wie eben die Strömung auch, so dass man sehr unterschiedliche Belastungen auch bei der Konstruktion von Deichen berücksichtigen muss. Und das ist das, wo wir vielleicht auch Unsicherheit und Forschungsbedarf sehen, die Robustheit der Deiche zu verbessern, gerade bei den Flusssystemen, die sehr langanhaltende Hochwasserereignisse mit sich bringen können.
Deiche zu erhöhen ist sicherlich eine Möglichkeit, das Hochwasser im Zaum zu halten. Man kann aber auch den Flüssen einfach mehr Raum geben, das heißt Deiche rückverlegen oder Flächen schaffen, auf die das Wasser dann ausweichen kann, sogenannte Retentionsflächen. Welches Potenzial sehen Sie für diesen ökologischen Hochwasserschutz?
Grundsätzlich gibt es eine alte Weisheit, die die Wasserbauer im Studium eingebläut bekommen. Wasser braucht Raum. Das bedeutet einfach, Retentionsflächen, Überschwemmungsflächen sind erforderlich, um eben die Ausprägung einer Hochwasserwelle einzudämmen. Und das ist natürlich in Zeiten anderer Ansprüche etwas vernachlässigt worden. Wir sind viel zu dicht an die Flusssysteme herangegangen, sodass es sehr sinnvoll ist, alte Retentionsräume wieder anzuschließen bzw. auch neue zu schaffen. Allerdings sind wir natürlich durch den heutigen Bebauungszustand gerade bei den großen Flusssystemen da auch limitiert. Also wenn man sich anschaut, wie viel Wasser der Rhein führt. Hier redet man über einige tausend Kubikmeter pro Sekunde. Dann kann man sich auch vorstellen, wie groß Retentionsflächen sein müssten, um wesentliche Teile dieser Hochwasserwelle temporär zu speichern.
Sagt Jürgen Jensen von der Universität Siegen zum ökologischen Hochwasserschutz. Und wie das ganz konkret aussehen könnte, kann man sich an der Elbe anschauen, im UNESCO-Biosphärenreservat Mittlere Elbe. Dort wurden Deiche rückverlegt und damit entstehen in der Nähe von Dessau nicht nur riesige Retentionsflächen, sondern auch Deutschlands größte Auenwälder. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter mit den Hintergründen.
Guckt mal, hier kann schon jemand mit Bindedraht, Kombischere, oben und unten einmal das zusammenschnüren.
Dutzende Freiwillige sind an der Elbe unterwegs im Auenwald bei Dessau in der Nähe des Löderitzer Forst, Deutschlands größtes Deichrückverlegungsprojekt. Unter Anleitung der WWF-Naturschutzreferentin Astrid Breuer sollen heute die neu gepflanzten Bäume im Überflutungsgebiet, einem sumpfig dicht bewachsenen Auenwald, mit Maschendraht vor den Elbebibern geschützt werden.
Ja, manchmal trifft man auf eine Wurzel. Wir wollten den Wald anpflanzen, also wollen wir auch sicher gehen, dass hier am Ende Wald entsteht.
Seit dem frühen Mittelalter wurde die Elbe eingeengt, Deiche angelegt. Bereits mit dem Wiener Kongress wurden die Anrainerstaaten im Jahr 1815 verpflichtet, Hindernisse für die Elbschifffahrt aus dem Weg zu schaffen. Also Sandbänke, Buhnen, flache Strände. Ein Landschaftsbild, von dem schon Goethe schwärmte. Lange war davon aber nichts mehr zu sehen. Jetzt wird an der mittleren Elbe, also ungefähr zwischen Torgau und Magdeburg, Stück für Stück das alte Landschaftsbild wiederhergestellt. Großen Anteil daran hat Deutschlands größtes Deichrückverlegungsprojekt am Löderitzer Forst. Astrid Eichhorn ist Projektleiterin bei der Umweltstiftung WWF. Sie koordiniert das Projekt seit Anfang der 90er Jahre.
Zuallererst ist einmal eine 7,3 Kilometer lange neue Deichtrasse entstanden. Mit dieser neuen Deichtrasse haben wir eine Überflutungsfläche bei Hochwasser von 900 Hektar zur Verfügung.
Damit ist am Lödderitzer Forst im UNESCO-Biosphärenreservat Mittlere Elbe sowas wie ein Riesentrog entstanden. Eine Art Badewanne, in die im Notfall das Hochwasser fließen kann. Dazu wurde 1 Million Kubikmeter Erdreich bewegt, der Deich 2,5 Kilometer ins Hinterland verlegt. Bei einer Hochwasserkatastrophe soll das eine Scheitelsenkung von etwa 28 Zentimetern ergeben.
Ja, 28 Zentimeter ist so hoch wie hier so ein A4-Blatt. Aber sagen wir mal, 28 Zentimeter im Wohnzimmer im Wasserspiegel oder außerhalb des Wohnzimmers ist schon eine Hausnummer.
Hinter dem neuen Elbdeich ist ein ausgetüfteltes Grabensystem entstanden, so WWF-Regionalleiterin Astrid Eichhorn. Durch die Deichverlegung seien die Ortschaften ja näher an den Deich gerückt, um die Menschen im Hochwasserfall vor dem sogenannten Qualmwasser, durch die Deiche sickerndes Wasser, zu schützen, hat man regulierende Schöpfwerke gebaut, die das Sickerwasser zurück in die Überflutungsauen pumpen. Alles in allem ein langwieriges und teures Projekt. Erste Planungen wurden bereits Anfang der 1990er Jahre gemacht. Dieses Frühjahr wurde der Altdeich eingerissen. Effektiver Hochwasserschutz ist nicht durch höhere Deiche gegeben, sondern nur durch mehr Retentions-, also Überflutungsflächen, unterstreicht Astrid Eichhorn vom WWF.
Die Frage, ist das ganz sicher, kann ich Ihnen natürlich jetzt nicht mit 100% beantworten. Aber nach den neuesten Erkenntnissen und das Hochwasser 2002 ist also ein Bemessungshochwasser. Und darauf ist dann noch ein sogenannter Freibord, also noch eine Freifläche aufgeschlagen. Und das haben wir alles berechnet. Das wurde also immer alles modelliert, sind diese 28 Zentimeter entstanden.
Was bisher nur theoretisch errechnet wurde, konnte am Deichrückverlegungsprojekt in Lenzen bei Wittenberge im Dreiländereck Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt empirisch belegt werden, so Auenökologe Matthias Scholz vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.
Hier sind eben vor und nach dem Hochwasser nicht nur Modelle von der Bundesanstalt für Wasserbau gelaufen, sondern es wurde eben auch wirklich in der Natur gemessen und so hat man am Pegel Schnakenburg in Niedersachsen eine Absenkung bei hohen Hochwasserereignissen von 38 Zentimetern messen können.
Deutschlands größtes Deichrückverlegungsprojekt am Lödderitzer Forst bei Dessau ist aber nicht nur Hochwasserschutz, sondern auch ein immenses Naturschutzvorhaben. Wie Auenökologe Matthias Scholz unterstreicht, denn zeitgleich revitalisiert man alte, bislang kaum noch vorhandene Hartholz-Auenwälder, standortfremde Gehölze wie etwa die Hybridpappel oder die amerikanische Rotesche wurden gerodet.
Die Hartholz-Auenwälder zählen mit zu den artenreichsten Waldökosystemen, die wir in Mitteleuropa haben. Sie sind auf der roten Liste, sie sind europaweit eben auch über die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geschützt. Und von daher besteht in Deutschland eben auch eine besondere Verantwortung, neue Wälder eben zu entwickeln.
Damit sie aber auch als Hochwasserschutz wirken, das ist schon fast etwas paradox, brauchen die Auenwälder Hochwasser. Die Bäume müssen mindestens alle 3 Jahre mal im Wasser stehen, damit sie richtig gedeihen, weshalb man auch Rinnen in den Boden schlitzt, damit das Wasser bis in die entlegeneren Gebiete gelangt. Dahinter steht ein radikales Umdenken. Wollte man früher bei Hochwasserkatastrophen die Fluten extrem eindämmen, will man nun das Wasser gar bis in die entlegeneren Gebiete der Überflutungsbereiche bekommen. Astrid Eichhorn vom WWF spricht auch gern von Deutschlands einzigem Regenwald, der derzeit an der Elbe entsteht.
Dieses Naturschutzgroßprojekt Mittlere Elbe ist ein Modellprojekt. Wir wissen das von den Hochwassern 2002 oder 2013 hier in dem Bereich. Der Fluss rächt sich doch, wenn er in so ein enges Korsett gezwungen wird. Und demzufolge muss man einfach überlegen, an welchen Stellen ist es möglich, wo man dem Fluss mehr Überflutungsgebiet oder Fläche geben kann.
Damit auch unsere Nachfahren, ähnlich wie einst Goethe im Brief an Freifrau von Stein, über die anhaltische Elbe-Landschaft sagen können, hier ist's unendlich schön.
Das haben wir jetzt ja miteinander so überflochten.
Ja. Das geht auch den freiwilligen Helfern so, die mit daran arbeiten, dass aus den Auenwäldern wieder malerische, wildromantische Elbe-Landschaften entstehen. Das Amazonien in Deutschland, wie es auch heißt.
Finde ich wichtig und in Leipzig haben wir auch große Auwälder und ich denke, das ist ja was Wichtiges, was man halt erhalten sollte.
Wasser braucht Raum, sagt Christoph Richter. Und in seinem Beitrag wurde bereits ein zweites Projekt erwähnt, in der Lenzener Elbtalaue. Auch dort wurde ein Deich vom Fluss wegverlegt und der alte Deich durchstochen, um Platz zu machen für natürliche Überschwemmungsflächen. Geleitet wurde die Maßnahme von Dr. Christian Damm vom Aueninstitut am Karlsruher Institut für Technologie. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich wollte wissen, ob auch bei seinem Projekt vor allem der Naturschutz im Vordergrund stand und nicht so sehr der Hochwasserschutz.
Genauso war es eigentlich. Das war das primäre Ziel, Naturschutz. Aber es hat sich sicherlich natürlich auch befeuert durch das Ereignis dann 2002 des großen Hochwassers herausgestellt, dass diese Maßnahmen grundsätzlich eigentlich einen sehr positiven Effekt für den Hochwasserschutz haben, indem man nämlich diesen neuen Überflutungsraum schafft, Wasser quasi zwischenspeichern kann in diesen Räumen. Und das wirkt sich natürlich günstig auf den Wasserstand im Fluss selbst aus.
Und wie sieht es im Moment dort aus? Können Sie das einfach ein wenig beschreiben?
Ja, die Flächen haben sich von einer homogenen Grünlandfläche, wie man sich während der Urlauber, der vielleicht das Elbtal auch kennt, einer reinen Grünlandfläche hat sich geändert in ein sehr abwechslungsreiches Mosaik. Es gibt noch so ein paar Waldreste, ältere, aber überwiegend sind es junge Stadien, wo junger Wald aufwächst, die Wiesen verwildern, wenn man so will. Es stellen sich natürliche Rieder ein, also Seggenwiesen. Das Ganze ist sehr abwechslungsreich geworden. Es sind große Wasserflächen entstanden. Auch im Rahmen des Deichbaus hat man dort auf manchen Flächen Material entnommen, um den Deich daraus zu bauen. Was wunderbar dazu geführt hat, dass wir wieder Wasser in die Aue bekommen. Also offene Wasserflächen, die es vorher auch im Grunde genommen nur noch in den Gräben gegeben hat. Und das sind alles Landschaftselemente, die diese Auenlandschaft wieder bereichern und genau dazu führen, was wir wollen, also eine hohe Diversität an Landschaft, die natürlich zu einer hohen Diversität von Arten führt. Und das hat sich an dem Beispiel auch sehr schnell schon im Verlauf der Bauzeit eigentlich gezeigt, dass sehr vieles von den naturraumtypischen Arten, die wir dort haben müssten, sage ich mal, oder nur noch in Restbeständen haben, dass die sich dort sehr gut wieder etabliert haben.
Wie groß ist denn diese Fläche ungefähr, die dem Wasser dann dort zur Verfügung steht?
Das sind jetzt 420 Hektar Fläche, die zurückverlegt wurden, auf denen diese Entwicklung sich wieder einstellt.
420 Hektar entsprechen ungefähr der Größe von 600 Fußballfeldern. Für die Lenzener Elbtalaue hört sich das nach einer bedeutenden Fläche an. Aber wie sieht es aus in ganz Deutschland? In welchem Umfang wurden denn seit der Flut im Jahr 2002 solche Retentionsflächen geschaffen?
Ja, da hat man sich natürlich mehr versprochen, das muss man ganz klar sagen. Ich sagte ja schon, die hochwasserschutztechnischen Auswirkungen, die positiven, die sind natürlich regional begrenzt. Und wenn man dort nennenswert etwas erreichen möchte, und das muss man tatsächlich auch, und das ist ja auch politischer Wille, dann muss man natürlich deutlich mehr Projekte dieser Art umsetzen. Und daran hat es noch stark gehapert. Ein weiteres Projekt wurde ja übrigens auch als Naturschutzprojekt an der mittleren Elbe umgesetzt, die Deichrückverlegung bei Letteritz, auch noch etwas größer sogar. Aber weitere Projekte lassen noch ein Stück weit auf sich warten. Planungen gibt es an vielen Stellen. Es gibt noch ein paar andere tatsächlich, aber genaue Zahlen kann ich jetzt nicht nennen. Aber es ist wirklich viel zu wenig, um den erforderlichen Hochwasserschutz, den wir brauchen, sicherzustellen. Und dafür ist es natürlich eine geeignete Maßnahme. Zudem leistet sie eben nicht nur Hochwasserschutz, sondern sie leistet auch ganz erheblich eine Verbesserung des Landschaftsschutzes sozusagen und auch des Naturschutzes im Sinne von Artenschutz, wo wir ganz große Defizite haben. Also was man sicherlich sagen kann immer ist, dass der Vorteil von dem nicht technischen Hochwasserschutz in dieser multifunktionalen Nutzung und Betrachtung der Auen eigentlich liegt, dass man eben mit einem Euro ausgegebenen Steuermitteln mehrere gesellschaftliche Ziele erfüllt. Ja, also das heißt, ich leiste Hochwasserschutz, aber ich leiste gleichzeitig auch Ressourcenschutz, Grundwasserwiederauffüllung, Trinkwasserreinigung, all diese Dinge, die diese Gebiete wieder erfüllen. Und das ist insofern eine deutlich unterschiedliche Effektivität gesamtgesellschaftlich gesehen von dieser Maßnahme Deichrückverlegung gibt. Das ist eine Sache, die oftmals vergessen wird.
Ein großes Verbesserungspotenzial also noch für die Zukunft. Aber wie sieht es denn aus? Wie lange braucht es denn, um solch eine Maßnahme durchzuführen?
Ja, das ist natürlich ein langwieriger Prozess. Das muss man ganz klar sagen. Auch in Lenzen hat man 10 Jahre lang daran sozusagen vorbereitet und hat dann 2002 dieses Hochwasser gehabt, wo dann man dann gesagt hat, Mensch, jetzt haben wir das schon alles fertig in der Schublade, jetzt können wir das auch umsetzen. Das ist ein langwieriger Prozess, das dauert viele Jahre. Allein so ein Planfeststellungsverfahren, was dort in einem Jahr durchgeführt wurde, das wird an vielen Stellen länger dauern. Da waren auch die Eigentumsverhältnisse sehr günstig. Wenn man eine stark eigentumszersplitterte Landschaft hat, kann man sich vorstellen, dass man mit vielen Menschen dort erstmal reden muss, um überhaupt an die Flächen ranzukommen. Die Politik, wenn sie es stärker unterstützen würde, sage ich mal, würde das sicherlich auch gehen. Aber die Politik scheut sich, diese sehr aufwendigen Verfahren letztlich regional auch durchzusetzen, weil zunächst immer bei flächenbedeutsamen Projekten dieser Art der regionale Widerstand sehr groß ist. Natürlich fürchtet man erstmal um Entwertung der Flächen etc., was zum Teil auch tatsächlich so ist. Aber da muss man dann einfach abwägen, ist uns Hochwasserschutz wichtig oder nicht? Oder ist uns eben die Landwirtschaft dort wichtiger oder irgendeine andere Flächennutzung? Meistens wird das eben gegen den Hochwasserschutz an der Stelle abgewogen und dann verschwinden viele dieser Projekte in den Schubladen. Das ist eine Frage des gesellschaftlichen und politischen Willens, der dort, das sieht man eben an den Ergebnissen, offensichtlich nicht stark genug auftritt.
Dr. Christian Damm vom Karlsruher Institut für Technologie über den Nutzen des ökologischen Hochwasserschutzes.
Flutwelle haben wir noch nie hier gehabt.
Und es ist beängstigend einfach, weil man irgendwo keine Chance hat. Gegen diese Naturgewalten.
Und das bedrückt hier, diese vielen Samariter zu hören, das ist schon etwas bedrückend und ungewöhnlich, ja. Und da weiß man eigentlich, dass was los ist, wenn man hier Sandsäcke schaufelt und hat strahlendes Wetter.
Ich wünsche mir aber vor allen Dingen auch, dass jetzt noch klarer ist, dass wir hier nicht über Theorie sprechen, sondern über Zukunftsvorsorge, über Vorsorge für uns, für unsere Nachkommen und dass wir heute handeln müssen, weil der Bremsweg so verflucht lang ist der Natur. Wenn es passiert, dann ist es zu spät und die Gegenentwicklung einzuleiten, das bedarf großer Anstrengung, bedarf langer Zeit.
Joschka Fischer war das im Jahr 2002, damals Bundesaußenminister. Neben dem technischen Hochwasserschutz mit seinen Deichen und dem ökologischen Hochwasserschutz durch Retentionsflächen darf natürlich auch nicht der Siedlungsbau aus dem Auge geraten. Deiche vermitteln ein Gefühl von Sicherheit. Das kann sich aber auch als trügerisch erweisen. Führt ein Ausbau der Schutzanlagen nicht auch zwangsläufig dazu, dass die Bebauung zunimmt in Gebieten, wo das Risiko eigentlich zu groß dafür ist? Das habe ich den Hochwasserexperten Jürgen Jensen gefragt.
Natürlich ist es so, erst durch den Bau von Deichen schaffen wir eigentlich Risiken. Dadurch kommt der Mensch in Bereiche, siedelt dort, legt dort Werte an, die eben auch bei einem Hochwasser zerstört werden können, bis hin zum Verlust von Menschenleben. Also Bauwerke haben immer zwei Aspekte. Der Deich sichert sicherlich bis zu dem Bemessungsereignis, wird allerdings dieses Bemessungsereignis überschritten, dann entstehen neue Risiken. Also die persönliche, individuelle Vorsorge spielt meines Erachtens eine große Rolle.
Könnte es auch sinnvoll sein, Menschen umzusiedeln, die in Gebieten wohnen, die einfach wiederholt überschwemmt wurden in der Vergangenheit?
Also, das versteht sich aus meiner Sicht eigentlich von selbst. Leider sind unsere Grundlagen, auch glaube ich die der Versicherungswirtschaft, so, dass man zerstörte Gebäude eigentlich an der Stelle wieder, wenn sie über Versicherungen, die Schäden über Versicherungen abgedeckt sind, an der Stelle wieder aufbauen muss, wo sie vorher gestanden haben. Das scheint mir nicht sehr sinnvoll. Also wenn Siedlungsräume, einzelne Häuser, andere Bauwerke durch Naturkatastrophen belastet, teilzerstört wurden oder auch vollständig zerstört wurden, wie wir es ja in den letzten Jahrzehnten, insbesondere nach dem Hochwasser an der Elbe 2002, auch zur Kenntnis nehmen mussten, dann ist es selbstverständlich sinnvoll, in solchen gefährdeten Bereichen nicht wieder Siedlungsräume neu aufzubauen oder andere Werte anzuhäufen. Also dort, wo einmal Hochwasser zu Schäden geführt hat, ist selbstverständlich nicht auszuschließen, dass es wieder zu Hochwasserereignissen kommt. Und insbesondere dann, wenn man den Hochwasserschutz in diesen Bereichen nicht deutlich verbessert hat.
Abschließende Frage: Wo sehen Sie beim Hochwasserschutz an deutschen Flüssen noch den größten Nachholbedarf?
Insgesamt würde ich als Forscher mir vorstellen können, dass man sehr ähnliche Sicherheitsstandards entwickeln würde für die einzelnen Länder, dass wirklich überall ein Sicherheitsstandard zugrunde gelegt wird, der selbstverständlich auch technisch realisierbar und ökologisch auch sinnvoll sein muss. Das ist bislang nicht der Fall. Herausforderungen sehe ich in der guten Vorhersage. Wir haben die Vorhersage von Hochwasserereignissen verbessert, aber hier sehe ich nach wie vor großen Bedarf. Ich sehe auch Bedarf in der Schaffung von Risikobewusstsein. Vielen Menschen ist eben nicht bewusst, dass sie in hochwassergefährdeten Bereichen leben. Und damit ist auch kaum jemand vorbereitet, bei einem solchen Ereignis die richtigen Maßnahmen in kurzer Zeit zu treffen. Also die entsprechende individuelle, persönliche Vorsorge ist überhaupt nicht mehr ausgeprägt, weil eben Hochwasserschutz bei uns als ja, staatliche Aufgabe gesehen wird.
Und damit geht unsere Sendung auch schon wieder zu Ende. Deiche oder Polder, Hochwasserschutz an deutschen Flüssen, das war unser Thema heute. Die Redaktion der Sendung hatte Uli Blumenthal, in der Technik saß Julian Hilgert und am Mikrofon verabschiedet sich Arndt Reuning.